böse Hand wird die Macht. Da wandert der Ort und Bote, der deutsche Hilfe gebracht.
Ein voller Erfolg der Luftwaffe.
Die Vernichtung von Guernica am 26. April 1937. Geschichte und Gegenwart eines deutschen Kriegsverbrechens.
Kapitel 1: Vorgeschichte, Aufrüstung und neue Luftkriegsstrategien.
Mit dem Regierungsantritt der Regierung Hitler 1933 wurde in Deutschland als spezifische Reaktion auf die Weltwirtschaftskrise und deren Folgen ein gigantisches Aufrüstungsprogramm vorangetrieben, das wegen außenpolitischer Rücksichten zunächst geheim gehalten werden musste. Doch auch in der Weimarer Republik hatte es bereits geheime Rüstungsanstrengungen gegeben. Nachdem Deutschland den Ersten Weltkrieg verloren hatte, war ihm von den Siegermächten im Versailler Vertrag vom 28. Juni 1919 lediglich ein Berufsheer von 100.000 Mann zugestanden worden. Eine Luftwaffe sollte es gar nicht mehr geben. Da die zivile Luftfahrt nicht verboten war, konzentrierte sich das Reichswehrministerium in den 1920er Jahren auf deren Kontrolle und Entwicklung. Offiziell wurden die vertraglichen Vereinbarungen eingehalten. Über ein gesondert eingerichtetes Büro jedoch konnte die Organisation einer künftigen Luftflotte geplant sowie Kontakte zu Fliegeroffizieren des Ersten Weltkrieges hergestellt und gepflegt werden. Ein Teil dieser Offiziere hatte inzwischen bei bedeutenden zivilen Luftfahrtgesellschaften leitende Positionen inne. Die Zivilluftfahrt wurde sowohl von den verschiedenen Reichsregierungen mittels erheblicher Subventionen als auch von Ländern und Städten durch Kapitalinvestitionen gefördert. Der dadurch verursachte und forcierte Konzentrationsprozess ließ von einer Vielzahl von Fluggesellschaften nur noch zwei übrig: Junkers Luftverkehr und Deutsche Aeroleut. Diese fusionierten 1926 zur Deutschen Lufthansa AG mit einer Staatsbeteiligung von 37,5%. Direktor der Lufthansa war Hauptmann AD Erhard Milch, der schon leitende Positionen bei Junkers bekleidet hatte. Frühzeitig knüpfte er Kontakte zum ehemaligen Fliegeroffizier Hermann Göring und zu Kreisen der NSDAP. In Zusammenarbeit mit Sachverständigen aus Reichswehr und Industrie arbeitete er an einem Programm für den Bau von Kriegsflugzeugen. Die Lufthansa spielte bei der heimlichen Luftrüstung, bei der Erprobung von neuen Flugzeugmustern sowie der Ausbildung von Besatzungen eine wichtige Rolle. Zur Tarnung ihrer illegalen Aktivitäten richteten verschiedene Flugzeugunternehmen Fabrikations- und Erprobungsstätten im Ausland ein.
Ein Ergebnis dieser Forschungs- und Konstruktionsarbeiten war die Entwicklung eines der erfolgreichsten Flugzeugtypen der Luftfahrtgeschichte, der Junkers, kurz Ju-52. Deren einmotoriger Prototyp 1930 fertiggestellt und erfolgreich in der Zivilluftfahrt eingesetzt wurde. Aus Sicherheitsgründen stattete man die gute alte Tante Ju, wie sie seit dem Zweiten Weltkrieg genannt werden sollte, mit zwei weiteren Motoren aus. Ab 1931 ging die dreimotorige Version im Dessauer Junkerswerk in Produktion. Schon in der Ausschreibung dieser Ju-52-3M durch die Lufthansa AG wurden auch die Wünsche der Reichswehr berücksichtigt. Das Transportflugzeug sollte ohne großen Aufwand in einen Bomber umgebaut werden können. Sowohl im Mobilmachungsplan des Reichswehrministeriums der Weimarer Republik als auch bei den Rüstungsanstrengungen des Reichsluftfahrtministeriums der NS-Regierung spielte die Ju-52 als einziges weitreichendes Bombenflugzeug neben der zweimotorigen Dornier 11 eine wichtige Rolle.
Auch die Schulung des zivilen Flugpersonals war darauf ausgerichtet, dieses gegebenenfalls militärisch einsetzen zu können. Seit 1922 bestand bereits die Möglichkeit, Flugzeugbesatzungen an einer deutschen Jagdflieger- und Aufklärungsschule in der Sowjetunion auszubilden. Bald nach Gründung der Deutschen Verkehrsfliegerschule, abgekürzt DVS, Mitte der 1920er Jahre, nutzte die Reichswehr deren Einrichtungen zum Training von Schlechtwetter-, Navigations- und Blindflügen, die für die Ausbildung von Militärpiloten unerlässlich waren. Danach wurden die Absolventen zur nicht existenten Luftwaffe entlassen.
Ab 1933 konnte sich Milch als Staatssekretär im Reichsluftfahrtministerium und engster Mitarbeiter Görings verstärkt für den Aufbau der neuen Luftwaffe einsetzen. Weil die neue Reichsregierung fürchtete, dass Frankreich offen erkennbare Rüstungsanstrengungen und damit den Bruch des Versailler Vertrages mit einer Kriegserklärung beantworten könnte, war man zunächst noch zu strikter Geheimhaltung gezwungen und bemühte sich intensiv um den Aufbau einer Bomberflotte. Nur so glaubte man, andere Staaten von einer Intervention abschrecken zu können.
Aufgrund von Erfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg diskutierten Militärwissenschaftler bereits in den 1920er Jahren Strategien, wonach die Kampfhandlungen von Anfang an durch die Luftwaffe auf feindliches Gebiet getragen, lebenswichtige Industrien, Verkehrsnetze und Ernährungsquellen des Gegners zerstört werden sollten. Ab 1933 wurde intensiv darüber diskutiert, inwieweit die Zivilbevölkerung zum Ziel von Luftangriffen werden könnte und sollte. In einer kontrovers diskutierten Denkschrift mit dem Titel »Die deutsche Luftflotte« stellte etwa der Verkehrsleiter der Lufthansa, Dr. Robert Knaus, fest:
Es ist klar, was die beste Organisation des passiven Luftschutzes hilflos ist gegenüber den planmäßigen Angriffen einer Luftflotte gegen eine Großstadt oder ein Industriegebiet. Die Terrorisierung feindlicher Hauptstädte oder Industriegebiete durch Bombenangriffe wird umso rascher zum moralischen Zusammenbruch führen, je schwächer die nationale Haltung eines Volkes ist, je mehr die Großstadtmassen materialisiert und durch soziale und parteipolitische Gegensätze zerklüftet sind.
Weil sich die Luftwaffe nicht innerhalb weniger Wochen schaffen ließ, stellte die militärische Führung zunächst eine Risikoflotte auf, die aus 5 improvisierten Bomberstaffeln innerhalb der Lufthansa bestand. Parallel zur verstärkten Kampfflugzeug- und Waffenproduktion wurden Kriegsvorbereitungen anderer Art getroffen, Bau von Luftschutzbunkern, Anlage von Flughäfen und Truppenübungsplätzen, Ausbau des Straßen- und Schienensystems. Die Anlage der Fliegerhorste bei Wunstorf, Langenhagen-Evershorst und Delmenhorst-Adelsheide, auf der die 3 Gruppen des Kampfgeschwaders Bölke stationiert werden sollten, war Teil dieses Aufrüstungsprogramms. Die deutsche Luftwaffe, zunächst 20.000 Mann, 2.500 Flugzeuge, davon 800 einsatzbereit, wurde am 1. März 1935 gleichberechtigt neben Heer und Marine der deutschen Bevölkerung und dem Ausland präsentiert. Am 16. März wurde die allgemeine Wehrpflicht wieder eingeführt, die bereits militärisch ausgebildeten Besatzungen den verschiedenen Einheiten zugeteilt. Jetzt konnte auch der Ausbau der Fliegerhorste bei Wunstorf und Langenhagen offen betrieben werden.
Am 2. April 1936 wurde Wunstorf offiziell zur Garnisonsstadt. Knapp ein Jahr später, am 6. März 1937, wurde den Fliegern in feierlicher Form und wie üblich verbunden mit einem Aufmarsch in Wunstorf die vom Führer Adolf Hitler und obersten Befehlshaber verliehene Fahne mit Hakenkreuz überreicht. Damit wurde öffentlich die Verbundenheit der Fliegertruppe mit der NS-Ideologie demonstriert.
Zu dieser Zeit kämpften die ersten Wunstorfer Bomberbesatzungen bereits in Spanien.
Nach verschiedenen Umgruppierungen und Ausbaustufen wurde das Kampfgeschwader zu 3 Gruppen ausgebaut. Zur Erinnerung an Oswald Bölke, einem Fliegerhelden, des Ersten Weltkrieges erhielt der Verband im April 1935 zusätzlich den Namen Boelcke und war fortan eines der sogenannten Traditionsgeschwader. So sollte die Verbundenheit mit den preußischen Soldatentugenden demonstriert werden. Um ihre Verbundenheit mit dem neuen Fliegerhorst und den dort stationierten Kampfeinheiten des Traditionsverbandes öffentlich und dauerhaft zum Ausdruck zu bringen, benannte die durch die NSDAP kontrollierte Wunsdorfer Stadtverwaltung den Bürgermeisterweg an der Hölti-Schule, wo Häuser für die Soldaten gebaut worden waren, in Oswald-Boelcke-Straße um. Nach weiteren Umgruppierungen kamen die Staffeln 1 bis 3 nach Langenhagen, 7 bis 9 nach Delmenhorst, die Staffeln 4 bis 6 blieben nach wie vor auf dem Fliegerhorst Wunsdorf. Selbstverständlich gab es einen Personalaustausch zwischen den verschiedenen Gruppen und Staffeln. Während die Wunsdorfer Naziführung mit Aufmärschen die neue Existenz als Garnisonsstadt feierte, bereiteten sich die Flieger abseits der Öffentlichkeit intensiv auf ihre neuen Aufgaben vor.
Schon in seiner Ansprache während der Garnisonsfeier in Wunsdorf hatte der Kommandant des Fliegerhorstes die Soldaten ermahnt, ein kameradschaftliches Verhältnis zur einheimischen Bevölkerung zu pflegen. Neben dem Dienst hatten vor allem junge Offiziere die Aufgabe, die neu geschaffene Luftwaffe in den umliegenden Dörfern bei Schützenfesten und anderen gesellschaftlichen Anlässen zu repräsentieren. Darüber hinaus organisierte man Traditionsfeiern oder Fahnenweihen, Eintopfessen, Platzkonzerte, Aufmärsche, Schauflüge und andere Attraktionen. Gern kooperierten die Flieger dabei mit Veteranenverbänden als Multiplikatoren für deutschnationale, militaristische, antikommunistische Gesinnung. Kern der deutschen Volksgemeinschaft war das allgegenwärtige Militär. Nur eine vollständig militarisierte Bevölkerung würde für bevorstehende Kriege mobilisiert werden können. Anlässlich des 20. Todestages von Oswald Boelcke gedachte man im Oktober 1936 in einer Feierstunde auf dem Fliegerhorst des Fliegerhelden und Namenspatrons. Flugplatzkommandant Hilgers behauptete in seiner Ansprache, der Geist dieses Mannes habe seinen Tod überdauert und sei heute so lebendig wie zuvor. Zum Schluss seiner Ausführungen, so der begeisterte Zeitungsschreiber, gab Hilgers der Gewissheit Ausdruck,
dass der Geist eines Oswald Boelcke allzeit in der deutschen Fliegerei wach bleiben werde. Die Rede klang aus in das Siegheil auf den Führer und das Musikchor spielte die Nationalhymne. Mit Wotans Abschied und Feuerzauber aus Wagners Walküre fand die ernste, zugleich aber erhebende Feier ihren würdigen Abschluss.
Nur Eingeweihte konnten den tieferen Sinn und den aktuellen Zynismus der Musikauswahl verstehen. Unter dem Tarnnamen Feuerzauber begannen die ersten Einsätze der Luftwaffe zur Unterstützung der Putschisten in Spanien.
Da hat der Porto Putsche, der deutsche Hilfe gebracht.
Kapitel 2: Militärputsch in Spanien.
Enthusiastisch wurde der Wahlsieg der Volksfront am 16. Februar 1936 überall in Spanien gefeiert. Endlich konnte die seit 3 Jahren herrschende Rechtsregierung abgelöst werden, die gefürchtet war, wegen ihrer unsozialen Politik im Interesse von Großgrundbesitz, Großindustrie, Monarchisten und Kirche und gehasst wegen ihrer brutalen Militäreinsätze gegen streikende Arbeiter, bei denen Tausende von Menschen massakriert und Zehntausende gefangen genommen worden waren. Industrie- und Landarbeiter, aber auch Bauern und die schmale Schicht des liberalen Bürgertums hofften, dass die steckengebliebenen Reformen, die 1931 begonnen, aber nie konsequent durchgeführt und nach dem Wahlsieg der Rechten von 1933 zum Teil wieder rückgängig gemacht worden waren, endlich realisiert würden. Jetzt sollten, so sah es das Programm der Volksfront vor, die politischen Gefangenen freigelassen, die grassierende Arbeitslosigkeit bekämpft, Sozialgesetze verabschiedet und der weit verbreitete Analphabetismus bekämpft werden. Die Regierung sollte die Kontrolle über Banken übernehmen und, was besonders wichtig war, die längst überfällige Agrarreform realisieren, um die halbfeudalen Verhältnisse auf dem Lande zu beseitigen. Außerdem sollten nationalen Minderheiten wie Katalanen und Basken verfassungsmäßig garantierte Autonomierechte eingeräumt werden.
Die Rechte wollte sich mit dem Wahlsieg der Volksfront, einer sozialen Umwälzung und dem drohenden Verlust ihrer Einkünfte und Privilegien nicht abfinden. Im Untergrund wurde ein Staatsstreich gegen die neue Regierung vorbereitet. In der Nacht vom 17. zum 18. Juli 1936 putschten einige Kolonialoffiziere in Spanisch-Marokko und wurden dabei von Einheiten auf der Iberischen Halbinsel unterstützt. General Francisco Franco, der bereits Erfahrungen bei der Niederschlagung von Aufständen in den Kolonien und von Streiks der asturischen Bergarbeiter 1934 gesammelt hatte, übernahm bald die Führung der republikfeindlichen Offiziere.
Aber nicht überall verlief die Aktion reibungslos. In vielen Städten, besonders in den Industriezentren Madrid und Barcelona, wehrten sich eilig organisierte Arbeitermilizen erfolgreich gegen die Putschisten, stürmten die Kasernen, entwaffneten Offiziere und verbrüderten sich mit den Soldaten. In einem der deutschen Luftwaffenführung im Jahre 1940 vorgelegten Auswertungsbericht hieß es:
Das Ergebnis des Militärputsches im spanischen Mutterland war im Großen und Ganzen gesehen ein Misserfolg. Nur in 13 von 47 Garnisonen und unter diesen 13 befanden sich nicht die wichtigsten, machte der Aufstand Fortschritte. Es war jedoch von größter Wichtigkeit, dass sich das gesamte spanische Marokko mit seinen gut ausgebildeten und ausgerüsteten Truppenverbänden vollkommen General Franco anschloss.
Doch der saß mit seinen Söldnern und fremden Legionären in der Kolonie Spanisch-Marokko fest, weil die Marine die marokkanischen Häfen blockierte und eine ausreichende Zahl von Flugzeugen nicht zur Verfügung stand. In dieser kritischen Situation kamen Deutschland und Italien zu Hilfe. Der Putsch wurde internationalisiert und eskalierte zum mehrjährigen Krieg mit verheerenden Folgen für Spanien und Europa.
Kapitel 3. Franco sollte der Ju-52 ein Denkmal setzen.
Nachdem Hitler am 26. Juli 1936 einer von General Franco nach Deutschland geschickten Delegation 20 Transportflugzeuge zusagte, starteten bereits an den beiden folgenden Tagen die ersten Ju-52-Maschinen in Berlin-Tempelhof und Stuttgart-Böblingen Richtung Spanisch-Marokko. Weitere Flugzeuge folgten. Auf Basis der langjährigen vertrauensvollen Rüstungs- und Geheimdienstkooperation zwischen Spanien und Deutschland konnte die Hilfe für die Putschisten zügig anlaufen. Zu nennen ist hier besonders die Beteiligung Deutschlands am Giftgaskrieg in Spanisch-Marokko Anfang der 1920er Jahre. Verantwortlich für Organisation und Durchführung der deutschen Hilfe war Fliegergeneral Wilberg gewesen, dessen Dienststelle später kurz Sonderstab W genannt wurde. Zunächst benutzte man Junkers als Deckfirma zur Abwicklung der Hilfstransporte für das putschende Militär. Bald wurden jedoch alle Bestellungen Francos über die hispano-marokkanische Transport AG Tetuán Sevilla, HISMA, abgewickelt. Die HISMA, hieß es in einem Bericht an den Sonderstab W,
sieht ihre Hauptaufgabe darin, diese augenblickliche Hilfsleistung nicht auf sich beschränkt zu lassen, sondern aus dieser Hilfsleistung heraus planmäßig den Aufbau in großem Stil vorzubereiten. Dies ist zum größten Teil durch Leistungen möglich und nur zum kleineren Teil durch Materiallieferungen. Man kann schon heute sagen, dass die Ju-52 als vielseitig verwendbare Verkehrsmaschine anerkannt ist und in ihrer Betriebssicherheit turmhoch über die anderen ausländischen Maschinen gestellt wird. Das Gleiche gilt von allen anderen gelieferten Materialien, da zu dem Material auch der die Materie belebende Geist geliefert wurde.
Die Besatzungen der Transportflugzeuge entstammten zum Teil der deutschen Lufthansa. Das Kommando hatte Oberleutnant Freiherr von Moreau. Das bis dahin größte Lufttransportunternehmen der Geschichte begann. Ein Kapitel, das in der U-52-Halle, einem Militärmuseum der Bundeswehr auf dem Fliegerhorst Wunsdorf, jedoch komplett ausgespart wird. Im Juli und August wurden 10.500, im September nochmal 9.700 marokkanische Söldner und spanische Fremdenlegionäre mit Waffen und erheblichen Mengen von Munition in U-52-Transportmaschinen von Nordafrika nach Spanien geflogen. Technische Einzelheiten sind einem Auswertungsbericht zu entnehmen.
Die Junkers-Flugzeuge waren für 14 Fluggäste nebst Gepäck vorgesehen, doch sie konnten infolge des geringen Benzinvorrates, der für die Strecke erforderlich war, 30 Mann befördern. Die Beladung erfolgte in Tetuan, Ceuta oder Larache und das Ausladen in Sevilla, Jerez oder Córdoba mit einer Frequenz von 5 Flügen je Tag. An bestimmten Tagen belief sich die Zahl der transportierten Soldaten auf 600 bis 700 und am 18. und 19. August auf 800 Mann, nebst MG und Infanteriekanonen und so weiter.
Einer der beteiligten deutschen Flieger beschrieb später seine Passagiere.
Brauchbare Kämpfer sind diese Söhne der Berge, die von Natur geschaffen sind, Krieg zu führen. Instinkt haben sie. Und die meisten auch noch Erfahrung aus den Riffkriegen. Die innere Kraft zum Kampf gibt ihnen ihre Religion.
Muslimische Söldner, die bereits Erfahrungen in der Aufstandsbekämpfung beim Krieg gegen die Riffkabilen gesammelt hatten, wurden von den christlichen Putschisten mit dem Segen der katholischen Kirche dazu benutzt, die republikanische Bevölkerung zu unterwerfen. Sei sie nun atheistisch, wie große Teile der Arbeiterbewegung, oder christlich, wie im Baskenland. Nach bisherigem Kenntnisstand beteiligten sich 3 Flugzeuge und 12 Mann Besatzung vom Fliegerhorst Wunsdorf, die bereits im August nach Spanisch-Marokko geschickt worden waren, an der Luftbrücke. Ohne die deutsche Unterstützung wäre der Putsch gleich in den ersten Tagen gescheitert.
Bei der Transporthilfe sollte es nicht bleiben. Schon am 1. August 1936 brachen die ersten sogenannten Freiwilligen mit dem Dampfer Usaramo, der auch Flugzeuge, Waffen, Munition und Gerät geladen hatte, von Hamburg nach Spanien auf. Aus Tarnungsgründen wurden diese Freiwilligen offiziell aus der Wehrmacht entlassen und als Zivilisten ausstaffiert. Der größte Teil der Lieferungen erfolgte auf dem Seewege. Noch während Francos Elitetruppen von Marokko nach Spanien transportiert wurden, setzte eine U-52 am 13. August 1936 den republikanischen Panzerkreuzer Jaime Primero mit einer 250-Kilo-Bombe außer Gefecht. Damit waren die Deutschen auch unmittelbar ins Kampfgeschehen verwickelt.
Nach Abschluss des Transportunternehmens wurde die U-52 zu Bombern umgebaut, die Staffel Moreau als Kampfstaffel eingesetzt. Diese Maschinen waren jedoch mit mangelhaftem Bombenabwurf und Zieleinrichtungen ausgerüstet. Bereits 2 Wochen nach der Bombardierung der Jaime Primero standen in Spanien U-52-Kampfflugzeuge mit verbesserten Zielgeräten zur Verfügung. Am 27. August bombardierten deutsche Flugzeugbesatzungen Madrid. Adolf Hitler, der die Bedeutung der Junkers-Maschinen von Beginn des Bürgerkrieges an kannte, meinte 1942, Franco sollte der U-52 ein Denkmal setzen.
Kapitel 4. Praktische Kriegserfahrungen.
Neben den Kampffliegern in ihren Bombenflugzeugen wurden auch die Jagdflieger in unterschiedlichen Flugzeugtypen aktiv und meldeten bereits im August 1936 die ersten Abschüsse. Die erste Bomber- und die erste Jagdfliegerstaffel bildeten den Grundstock der Legion Condor, die erst ab November 1936 diesen Namen erhielt.
Deutschland verfolgte in Spanien in Vorbereitung auf den Zweiten Weltkrieg geostrategische Interessen, wollte sich den Zugriff auf Rohstoffe für die eigene Rüstungsindustrie sichern, die junge Wehrmacht unter Kriegsbedingungen trainieren und gleichzeitig neue Waffen praktisch erproben. Die in Spanien getesteten und als tauglich befundenen Flugzeug- und Waffenmuster gingen in Serienproduktion. Man startete ganze Versuchsreihen, um die Wirkungsweise unterschiedlicher Bombentypen zu untersuchen, fertigte Fotos an, schrieb ausführliche Analysen und perfektionierte das Gerät. Gleichzeitig wurden in Spanien hochqualifizierte, in der Praxis geschulte militärische Fachkräfte ausgebildet, die zu Hause in Deutschland später vor allem als Ausbilder eingesetzt werden sollten. Durch Rotation der in Spanien eingesetzten Wehrmachtsangehörigen, das fliegende Personal wurde in der Regel etwa halbjährlich, das Bodenpersonal nach einem Jahr ausgewechselt, brachte man eine größtmögliche Personenzahl in den Genuss der praxisorientierten Qualifizierung. Insgesamt waren im Laufe des Bürgerkrieges rund 16.000 Wehrmachtsangehörige in Spanien eingesetzt, jedoch gleichzeitig nie mehr als 5.000 bis 6.000 Mann. Der Wert der deutschen Hilfe betrug schätzungsweise 500 Millionen Reichsmark. Bei Ausbruch des Weltkrieges verfügten fast alle eingesetzten Flug-, Panzer- und Flakverbände über einen Kern fronterfahrenen Personals.
Am Baskenland mit seinen reichhaltigen Bodenschätzen und der um Bilbao konzentrierten Schwerindustrie zeigte die deutsche Rüstungsindustrie großes Interesse. Mit der Bombardierung und Beschießung der baskischen Städte Ochandiano und Durango am 31. März 1937 wurde der Kampf um dieses wichtige Industriegebiet eröffnet. Auch Guernica lag auf dem Weg nach Bilbao und seine Einwohner sollten die Fähigkeiten der jungen, aber hochqualifizierten und motivierten deutschen Luftwaffe bald kennenlernen.
Bomberbesatzung des Kampfgeschwaders Boelcke aus Wunstorf, Langenhagen, Hannover und Delmenhorst traten die Reise nach Spanien zur Unterstützung des putschenden Militärs an. Das beweisen die heute noch im Bundesarchiv, Militärarchiv vorhandenen Personalbestandslisten der Legion Condor, in denen die jeweiligen Stammtruppenteile des Personals in Deutschland und zum Teil auch das Eintrittsdatum in die Legion vermerkt wurden. Allerdings sind diese Listen sehr unvollständig, sodass der Gesamtumfang des Personalnachschubs vom Fliegerhorst Wunstorf und anderen Luftwaffeneinrichtungen nicht mehr exakt bestimmt werden kann. Festzustellen ist, dass das größte Einzelkontingent der in den noch vorhandenen Listen erfassten Kampfflieger der Legion Condor, der K-88, der schweren Bomber, vorher auf dem Fliegerhorst Wunstorf stationiert war. Durch den Abgleich dieser Personallisten mit den Personal- und Maschinenbestandslisten der Legion Condor vom 17. April 1937 und Aussagen von Angehörigen von Condor-Fliegern kann darüber hinaus nachgewiesen werden, dass ein Teil der von den Fliegerhorsten Wunstorf und Langenhagen bei Hannover stammenden Bomberbesatzungen auch an der Vernichtung Guernicas beteiligt war.
Zu Beginn des Jahres 1938 wurde entgegen der üblichen Nummerierung auf dem Fliegerhorst Wunstorf eine 10. Staffel aufgestellt, die zwar der hier stationierten 2. Gruppe des Boelcke-Geschwaders personell und ausbildungsorganisatorisch zugeordnet als Sondereinheit zur Ausbildung von Flugzeugbesatzungen für die Legion Condor, aber dem Oberkommando der Luftwaffe direkt unterstellt war. Einerseits sollten die kämpfenden Verbände der Legion Condor so von Ausbildungsaufgaben entlastet und andererseits die Geheimhaltung des Kriegseinsatzes in Spanien verbessert werden. Als Kapitän der 10. Staffel wurde zunächst Oberleutnant Freiherr Hans Henning von Beust abkommandiert, der in Spanien an über 100 Feindflügen teilgenommen hatte, darunter an dem auf Guernica, und im Oktober 1937 nach Deutschland zurückgekehrt war. Beust meinte rückblickend, Die Anzahl der insgesamt durch die 10. Staffel gegangenen Besatzungen ist nicht mehr feststellbar. Es dürften etwa 70% aller ab 1938 zur Legion Condor, also K-88 und A-88, kommandierten Besatzungen gewesen sein.
Nicht nur im Glauben an Führer, Volk und Vaterland zogen die Wehrmachtssoldaten in ihren ersten Auslandskampfeinsatz nach dem Ersten Weltkrieg. Der Sold, der für diesen Dienst gezahlt wurde, konnte sich sehen lassen. Im September 1936 erhielten Mannschaften 800, Unteroffiziere 1000 und Oberstleutnants 1700 Reichsmark. Das Bodenpersonal erhielt in den einzelnen Gehaltsstufen jeweils 200 Reichsmark weniger.
Zum Vergleich: Bei 26 Arbeitstagen im Monat zu jeweils 10 Stunden konnten gut bezahlte Facharbeiter allenfalls rund 250 Mark im Monat verdienen. Selbst für Mannschaftsdienstgrade und das Bodenpersonal war die Reise ins exotische Spanien ausgesprochen lukrativ, zumal das Risiko, Schaden zu nehmen, relativ gering war. Natürlich konnte dieser Einsatz der weiteren militärischen Karriere und damit einem noch höheren Einkommen nur förderlich sein. Ein Angehöriger der 3. Staffel des Bölke-Geschwaders aus Langenhagen schildert die allgemeine Bewunderung, die den Spanien-Rückkehrern entgegengebracht wurde.
Ab 1936 oder 37 wurde viel unter uns über das Kommando Rügen gemunkelt. Fritz Komp, Horst Kahlert, Hein Mellmann, Rudi Engel waren plötzlich von der Staffel verschwunden, kamen erst nach 7 bis 8 Monaten wieder zur Staffel zurück. Und siehe da, wo waren sie gewesen? Kommando Rügen, hieß es, streng geheim. In Spanien waren sie gewesen bei der Legion Condor. Wie haben wir die vergöttert und Geld hatten die, mit dicken Brieftaschen kamen die an. Der eine hatte sich ein Auto angeschafft, der andere eine 500er BMW. Das war doch was.
Im Kampf um die spanische Hauptstadt zeigte die Legion Condor zum ersten Mal, was sie konnte und wozu sie fähig war. Anfang November 1936 waren die Putschisten bis Madrid vorgedrungen. Bis dahin immer noch Sitz der republikanischen Regierung. Franco wollte die Metropole, in der sein Aufstand am Arbeiterwiderstand gescheitert war, so schnell wie möglich erobern lassen. Am 4. November 1936 durchbrachen seine Truppen den inneren Verteidigungsring der Stadt, in der sich außer den Einwohnern auch eine große Zahl von Flüchtlingen aufhielt. Der Angriff von Infanterie und Artillerie einen Tag später wurde von beinahe ununterbrochenen Bombenangriffen deutscher und italienischer Fliegerverbände begleitet. Zwar hatte die Madrider Bevölkerung bereits seit August einzelne Bombenangriffe erlebt, bei denen auch Zivilisten getötet worden waren, aber was jetzt kam, stellte alles bisher Erlebte in den Schatten. Ohne Rücksicht auf die Bewohner wurde die Stadt in immer wiederkehrenden Fliegerangriffen mit Spreng-, Splitter- und Brandbomben belegt. Madrid brannte tagelang. Besonders gefährlich waren Angriffe, die nachts geflogen wurden. Aber die Putschisten scheiterten am Widerstandswillen der Madrider Bevölkerung und an der Kampfkraft der internationalen Brigaden.
Beim Bombardement von Städten studierten deutsche Luftwaffenangehörige nicht nur die Wirkungsweise von Flugzeugen und Bomben, sondern auch die psychische Auswirkung solcher Angriffe auf die Zivilbevölkerung. Der vor seinem Spanien-Einsatz auf dem Fliegerhorst Wunsdorf stationierte von Knauer vermerkte in einem Bericht für die Legion Condor im Juni 1938: Aus den Erfahrungen der Kampfflieger auf der Iberischen Halbinsel könnten zwar nur bedingt Folgerungen für einen europäischen Krieg gezogen werden, aber dennoch hätten wertvolle Erfahrungen über die moralische und effektive Wirkung der Bombenwaffe gesammelt werden können. Knauer nennt als Ziele der K-Gruppe und der leichten Bomber:
Erstens die feindliche Luftwaffe. Zweitens die feindliche Wehrwirtschaft, Fabriken. Drittens Regierung und Bevölkerung, Städte. Viertens Nachschub, Häfen, Verkehrswege. Fünftens Truppenbewegungen, Stellungen. Und zu Punkt 3 erläutert er:
Durch fortdauernde Angriffe kleiner Einheiten gegen einzelne Städte wurde die Bevölkerung tief beeindruckt und verängstigt. Vor allem dort, wo sie den Eindruck gewinnen musste, dass ihre eigene Luftverteidigung völlig unzureichend und schlecht organisiert war.
Flächenbombardements auf unverteidigte Städte waren also kein Versehen, sondern lagen im Kalkül der deutschen Luftwaffe. Terrorisierung und Verunsicherung der Bevölkerung waren strategische Ziele. Nachdem die Offensive der Putschisten vor Madrid stecken geblieben war und Francos italienische Verbündete in der ersten Märzhälfte des Jahres 1937 bei Guadalajara eine vernichtende Niederlage erlitten hatten, sollte mit einer Offensive im Norden, wenn schon nicht der Krieg entschieden, so doch einiges an Ansehen gerettet werden. Außerdem würden im Falle eines Erfolges Truppenverbände frei für den Endkampf um Madrid. Und man bekäme mit den Kupfer- und Eisenerzminen dieser Region kriegswichtige Industrien unter Kontrolle.
Kapitel 5 Nordfront Luftangriffe unter Regie der Legion Condor und der Angriff auf Guernica.
Der größte Teil Asturiens, der nördliche Teil der Provinz León mit der Hafenstadt Santander und das noch weiter östlich gelegene Baskenland, Euskadi, wie es die Basken nannten und nennen, mit seinen Kernprovinzen Biscaya und Gipuzkoa, standen auf Seiten der Republik. Im katholischen Baskenland, wo linke Organisationen eine weniger bedeutende Rolle spielten als in anderen Regionen Spaniens, unterstützten große Teile des Bürgertums und sogar die Kirche die Republik, die den Basken ebenso wie anderen nationalen Minderheiten weitgehende Autonomierechte versprochen hatte. Von Franco, dem Vertreter eines radikalen spanischen Nationalismus und Verfechter des zentralisierten spanischen Nationalstaates, konnten die Basken nichts erwarten. General Mola, Befehlshaber der Offensive an der Nordfront, hatte schon im Vorfeld angekündigt, wie er mit den widerspenstigen Basken umzugehen gedachte.
Ich habe mich entschlossen, den Krieg im Norden sehr rasch zu beenden. Wenn sie sich nicht ergeben, werde ich ganz Biscaya dem Erdboden gleichmachen.
Aber die baskischen Verbände ergaben sich nicht, leisteten vielmehr zähen Widerstand und Mola setzte seine Drohung dann zusammen mit den deutschen Verbündeten in die Tat um. Von Osten und Südosten begann die Offensive gegen das Baskenland mit massiver Unterstützung der deutschen und italienischen Luftwaffe.
Für den Angriff an der Nordfront hatten die Putschisten dem Stab der Legion Condor die Befehlsgewalt in der Luft überlassen. Da die Deutschen nur Franco persönlich verantwortlich waren, unterstanden sie formal nicht dem Kommando der Nordarmee und hatten freie Hand, den Luftkrieg nach eigenen Vorstellungen zu führen. Italiener und Spanier waren den Deutschen damit praktisch unterstellt.
Stab und Flugkräfte der Legion wurden in Burgos und Vitoria konzentriert. Auch das italienische Luftkommando zog nach Vitoria um, wo es täglich über die Lage und Pläne der Deutschen unterrichtet wurde und seine Aufträge in Form von Vorschlägen erhielt, die als Befehle bewertet und so ausgeführt wurden. In dem Vertrag, in dem die spanische Seite den Deutschen das Kommando über die Luftstreitkräfte zugebilligt hatte, war unter anderem festgelegt worden:
Die Luftstreitkräfte greifen mit ihren schweren Kampfkräften K-88 und italienischen Kampfgruppe ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung die örtlichen und Abschnittsreserven bis zur Linie der Divisionsstände mit ihren mittleren Kampfkräften VB-88, A-88, spanische Staffeln, die feindlichen Stellungen unmittelbar vor dem Sturm an.
Baskische Städte und Dörfer wurden bombardiert oder mit Flak beschossen. Gegen die technische Überlegenheit der Faschisten waren die schlecht bewaffneten republikanischen Milizen machtlos. Immer weiter rückte die Front in Richtung Bilbao. Jetzt geriet auch Guernica, Sitz des alten Parlaments von Biscaya und damit Zentrum des baskischen Nationalismus, ins Visier von Jägern und Bomberpiloten. Am 26. April 1937, dem Tag des Angriffs auf Guernica, notierte Wolfram Freiherr von Richthofen, Chef des Stabes der Legion Condor, in sein Tagebuch:
Setzen sofort ein, A88 und J88 auf Straßenjagd im Raum Marquina, Guernica, Gericais, K88 nach Rückkehr von Gericais, V88 und Italiener auf Straßen und Brücke, einschließlich Vorstadt, hart ostwärts Guernica. Dort muss zugemacht werden, soll endlich ein Erfolg gegen Personal und Material des Gegners herausspringen.
Demnach bombardierten deutsche Kampf- und Versuchsbombereinheiten sowie italienische Flugzeuge Straßen, Brücke und Vorstadt am Ostrand Guernicas. Durch die Zerstörung der Brücke sollten die Rückzugslinien der republikanischen Kräfte unterbrochen werden. Glaubt man Richthofen, handelte es sich also um einen taktischen Angriff zur Unterstützung der Heeresverbände. Nur wurde die Brücke überhaupt nicht getroffen, dafür aber die Stadt fast vollständig zerstört. Handelte es sich also doch um einen strategischen Angriff zur Terrorisierung der Bevölkerung? Eine Frage, über die bis heute diskutiert wird.
Die Kampfflieger, vermutlich drei Heinkel 111 und 18 bis 28 Ju-52, mit maximal 40 Tonnen Bomben beladen, starteten von Burgos und Vitoria, flogen zunächst nach Norden über den Golf von Biscaya, schwenkten nach Süden über die Gezeitenmündung des Rio Oca und folgten dem Flusslauf bis Guernica.
Die Stadt war unverteidigt. Nur eine republikanische Kompanie unter dem Befehl von Joseba El Osegi hielt sich dort auf. Der Angriff begann um 16.30 Uhr mit einem einzelnen Heinkel 111-Bomber, dem bald darauf zwei weitere Maschinen dieses Typs von der VB-88 folgten, die ihre Bomben in der Nähe des Bahnhofs abwarfen. Etwa 15 Minuten später erreichte die erste Kette Ju-52 die Stadt, die noch nicht brannte, aber in eine dichte Staubwolke gehüllt war, die die ersten explodierenden Bomben aufgewirbelt hatten. Ziele konnten nicht mehr erkannt werden, sodass die Besatzungen der Ju-52 ihre 250 und 50 Kilo Sprengbomben sowie Brandbomben ziel- und planlos auf die Stadt abwarfen. Don Castor Uriarte, 1937 Stadtbaurat und Chef der Feuerwehr in Guernica, erinnerte sich Anfang der 1980er Jahre noch sehr genau an die abgeworfenen Bombentypen.
Sie warfen Sprengbomben verschiedener Größen, kleine und große, und dazwischen viele Brandbomben von einem Kilo Gewicht, die waren aus Aluminium.
Es seien mehr Brand- als Sprengbomben geworfen worden, erinnert sich der Zeitzeuge. Laut Richthofen-Tagebuch bestand ein Drittel der Ladung aus Brandbomben. Wenn es sich nicht um einen von Anfang an geplanten Terrorangriff handelte, wurde die Vernichtung Guernicas und damit auch die Terrorisierung der Bevölkerung billigend in Kauf genommen, zumal es bei der damaligen Bombenabwurftechnik schwierig war, ein Punktziel wie die Brücke zu treffen und auch Brandbomben eingesetzt wurden. Die Angriffswellen folgten in 20-minütigem Abstand aufeinander. Ju-52 wechselten sich mit Jagdflugzeugen ab, die mit ihren Bordwaffen flüchtende Männer, Frauen und Kinder auf den Straßen und in den umliegenden Wäldern unter Beschuss nahmen. Der Angriff auf Guernica dauerte fast 3,5 Stunden. Erst gegen 19.45 Uhr verschwand das letzte Flugzeug und hinterließ eine Stadt, deren Häuser zu 71% vollständig zerstört und zu 7% schwer beschädigt und nicht mehr bewohnbar waren. Von den Toten und Verwundeten, deren genaue Zahl bis heute nicht bekannt ist, ganz zu schweigen. Schätzungen gehen von 250 bis 1500 Toten aus. Die fliehenden baskischen Verbände hatten keine Zeit, die Toten zu zählen, und die einrückenden Franco-Truppen spielten die Folgen des Angriffs herunter, waren also an niedrigen Zahlen interessiert. Sterbefallstatistiken wurden offensichtlich gefälscht. In einem Bericht an den Sonderstab W beurteilt Oberst Jänicke die Zerstörung der Stadt lediglich unter taktischen Gesichtspunkten.
An und für sich war Guernica ein voller Erfolg der Luftwaffe. Die einzige Rückzugsstraße der ganzen Roten Küste war durch den Brand und durch 2 Meter hohen Schutt in den Straßen völlig versperrt.
Nach der Besetzung Guernicas durch Franco-Truppen begutachteten und analysierten die Deutschen ihre Arbeit. Richthofen, der den Angriff ebenfalls für einen Erfolg hielt, fasste seine Eindrücke am 30. April 1937 im Tagebuch zusammen.
Guernica, Stadt von 5000 Einwohnern, buchstäblich dem Erdboden gleichgemacht. Angriff erfolgte mit 250 Kilo und Brandbomben, letztere etwa ein Drittel. Als die ersten Jus kamen, war überall schon Qualm von der Versuchsbomberstaffel, die mit 3 Flugzeugen angriffen. Keiner konnte mehr Straßen, Brücken und Vorstadtziel erkennen und warf nun mitten hinein. Die 250er warfen eine Anzahl Häuser um und zerstörten die Wasserleitung. Die Brandbomben hatten nun Zeit, sich zu entfalten und zu wirken. Die Bauart der Häuser, Ziegeldächer, Holzgalerie und Holzfachwerkhäuser, führten zur völligen Vernichtung. Einwohner waren größtenteils eines Festes wegen außerhalb. Masse des Restes verließ die Stadt gleich zu Beginn. Ein kleiner Teil kam in getroffenen Unterständen um. Bombenlöcher auf Straßen noch zu sehen. Einfach toll. Die Stadt war völlig gesperrt für mindestens 24 Stunden. Es war die geschaffene Voraussetzung für einen großen Erfolg, wenn Truppen nur nachgerückt wären. So nur ein voller technischer Erfolg unserer 250er und ECB 1.
Bei den ECB 1 handelt es sich um von der IG Farben entwickelte Brandbomben, deren Körper aus einer Magnesiumlegierung und deren Füllung aus Thermit bestand. Natürlich war der Führung der Legion Condor und den eingesetzten Kampffliegern sehr wohl bekannt, dass bei derartigen Angriffen mit hoher Wahrscheinlichkeit auch benachbarte Stadtteile getroffen werden konnten. Skrupellos nahmen sie dieses Risiko in Kauf, boten weitere Zerstörungen doch durchaus auch Vorteile, wie Richthofen freimütig einräumt. Durch Bombenkrater und Trümmer waren die Straßen in Guernica für mindestens 24 Stunden gesperrt. Allein dafür hatte sich, seiner Ansicht nach, der Angriff gelohnt. Aus deutscher Sicht handelte es sich zwar um einen taktischen Luftschlag zur Unterstützung der Bodentruppen, doch mit den fatalen Auswirkungen eines Terrorangriffs gegen die Zivilbevölkerung, an dem sich, und auch das war durchaus von Vorteil, die Folgen des strategischen Luftkrieges studieren ließen. Richthofen konstatierte, wie wichtig die Zerstörung der Wasserleitungen durch Sprengbomben für die anschließende vernichtende Wirkung der Brandbomben war, zumal bei der in Guernica vielfach genutzten Holzbauweise. Einige Jahre später nutzten die deutsche Luftwaffe und besonders Richthofen diese praktischen Erfahrungen bei den verheerenden Luftangriffen auf polnische Städte, vor allem auf Warschau.
Kapitel 6: Vertuschungen, Falschmeldungen, Legenden.
Nachdem die ersten Berichte über die Bombardierung Guernicas bekannt wurden, erregten das Ausmaß der Zerstörung und die hemmungslose Brutalität der beteiligten Luftwaffeneinheiten international einen Sturm der Empörung. In Spanien war darüber hinaus auch die symbolische Bedeutung der Vernichtung des politischen und kulturellen Zentrums der Basken bekannt. Schnell veröffentlichten das Hauptquartier der Putschisten und ihre Verbündeten Dementis und Gegendarstellungen. Bald hieß es, die Roten hätten die Stadt beim Rückzug selbst angesteckt. Ribbentrop, damals deutscher Botschafter in London, fragte bei General Sperle an, ob es nicht möglich sei, eine internationale Untersuchungskommission nach Guernica reisen zu lassen, die sich vor Ort davon überzeugen könnte, dass die Zerstörungen nicht durch deutsche Flugzeuge verursacht worden seien. Condor, Flugzeugführer von Knauer, erinnerte sich 1974 noch gut daran, wie dieser Besuch vorbereitet wurde.
Es wurden von der Legion Condor Feuerwerker nach Guernica beordert, die sämtliche Reste von Schwanzflossen der Bomben, Blindgänger etc. entfernten. Danach erhielt Botschafter Ribbentrop die Nachricht, dass jederzeit eine Kommission nach Guernica kommen könne.
Die Vertuschung bzw. Relativierung des deutschen Luftkriegsverbrechens in Guernica erfolgte und erfolgt in Deutschland bis heute auf verschiedene Weise.
Erstens Abstreiten der Beteiligung der deutschen Bombereinheiten an der Vernichtung Guernicas.
Zweitens in Wunsdorf Abstreiten der Beteiligung von Fliegern des Boelcke-Geschwaders am Spanien-Einsatz und später, als es nichts mehr abzustreiten gab, die Relativierung der Bedeutung des Horstes für den Personalnachschub der Legion Condor.
Drittens Relativierung der Rolle der deutschen Luftstreitkräfte. Sie seien zusammen mit Italienern und Spaniern geflogen. Verschwiegen wird, dass die Legion Condor den Oberbefehl über alle Luftstreitkräfte an der Nordfront hatte.
Viertens, Guernica sei nur versehentlich aufgrund ungünstiger Wind- und Wetterverhältnisse zerstört worden. So steht's in der Wunsdorfer Fliegerhorst-Chronik. Verschwiegen wird, dass Teile der Stadt, der Stadtteil Renteria, ausdrücklich zu den Zielen des Angriffs gehörten. Ausgeblendet werden bei dieser Art der Leugnung von Verantwortung der konkrete Verlauf des Angriffs, die technischen und örtlichen Gegebenheiten und die systematische Erprobung von Terrorangriffen auf Wohngebiete in anderen Städten durch die Legion Condor.
Nicht nur Zeitungs- und Rundfunkmeldungen oder Wochenschauen machten den Namen Guernica bis heute weltweit zum Symbol für die Schrecken von Faschismus und Krieg, sondern ein Gemälde Pablo Picassos, das der Künstler für den Pavillon der Spanischen Republik auf der Pariser Weltausstellung von 1937 malte.
Für die eingesetzten Condor-Piloten blieb es unverständlich, warum alle Welt ausgerechnet über das Bombardement Guernicas entsetzt war. Hatten sie doch ähnliche Angriffe auf viele andere Städte und Dörfer in ganz Spanien geflogen. Skrupel oder Gewissensbisse kannten sie in der Regel nicht. Sie waren Berufssoldaten und hatten einen Job zu erledigen. Freiherr von Beust sagte,
Guernica war ein Einsatz, wie wir viele geflogen haben, an allen Fronten. Und damit muss ich mich auseinandersetzen, wie jeder Soldat, dass er gegen Menschen eingesetzt wird. Und damit muss ich eher fertig werden. Das ist schließlich sein Beruf. Guernica war dann nicht anders als alle anderen Einsätze auch.
Bis in den Mai 1939 kämpfte die deutsche Wehrmacht weiter in Spanien. Die Republik war geschlagen. Nach der Auflösung der Legion Condor kehrten die Spanien-Legionäre, für die am 6. Juni 1939 eine grandiose Siegesparade in Berlin organisiert wurde, in ihre ehemaligen Truppenteile zurück.
Hermann Göring, Oberbefehlshaber der Luftwaffe, in seiner Dankesrede.
Immer und überall stand die Legion Condor in vorderster Linie und kämpfte mit heldenmütiger Tapferkeit und unter letztem Einsatz für den Sieg. Zum ersten Mal wieder durfte die junge deutsche Luftwaffe als Hauptträgerin des Kampfes der Legion auftreten. Und wir haben es als ein großes Glück empfunden, dass die wiedererstandene junge Waffe zeigen und beweisen durfte, dass sie wieder kämpfen und siegen konnte und dass sie die große Tradition, die sie aus dem Weltkrieg zu übernehmen hatte, würdig fortführte und fortführen kann in der Legion Condor.
Bis heute heißt übrigens die Straße, auf der sie in die deutsche Hauptstadt einmarschierten, Spanische Allee.
Hilfe für zum Gebäude trat, in den Moment des Landes wollte der Frieden gebracht.
Kapitel 7: Nacht über Spanien.
Nach dem verlorenen Kampf an der Nordfront 1937 und dem Untergang der Spanischen Republik 1939 bekamen die Verlierer überall im Land die Rache der Sieger zu spüren. Wer auf Versöhnungsangebote Francos gehofft hatte, sah sich getäuscht. Hunderttausende hielten die neuen Machthaber in Gefängnissen und Lagern gefangen, in denen systematisch und massenhaft die Folter angewandt wurde. Zehntausende ließen sie mit oder ohne Gerichtsurteil ermorden. Bis heute liegen nur Schätzungen über die Zahl der Opfer vor. Zu Hunderttausenden mussten republikanische Gefangene Zwangsarbeiten verrichten. Auch die Stadt Guernica wurde durch Zwangsarbeiter wieder aufgebaut.
Die Franco-Diktatur basierte auf 900 Haftanstalten verschiedenen Typs, darunter 194 Konzentrationslager, in denen republikanische Männer und Frauen, die als Untermenschen galten, umerzogen werden sollten. 100.000 republikanische Gefangene sollen in den Lagern gestorben sein. Erst 1962 wurde das letzte spanische Konzentrationslager aufgelöst. Bis heute ist dieses düstere Kapitel der spanischen Geschichte nicht aufgearbeitet. Zwischen 200.000 und 400.000 Menschen sollen zur Zwangsarbeit getrieben worden sein. 10.500 Häftlinge wurden vom Franco-Regime zur Zwangsarbeit nach Deutschland geschickt, zu denen noch rund 40.000 aus Frankreich deportierte Exilspanier hinzukamen, die in deutschen Konzentrationslagern zur Arbeit gezwungen wurden. In den spanischen Gefängnissen wurden Regimegegner auch nach Auflösung der Lager weiter gedemütigt, gefoltert und ermordet. Hunderttausende verließen das Land und lebten jahrzehntelang im Exil.
Die baskischen Provinzen Gipuzkoa und Biskaya waren von der Repression besonders hart betroffen. Franco erklärte sie zu Verräterprovinzen. Jegliche Eigenständigkeit, baskische Sprache und Kultur wurden gewaltsam unterdrückt. Bei einer Gesamtbevölkerung von 1,4 Millionen wurden 1937 bis 40 10.000 bis 15.000 Basken umgebracht, flüchteten mindestens 150.000 ins Ausland und wurden über 30.000 in Gefängnisse und Konzentrationslager gesteckt. Auch vor dem baskischen Klerus machte die Repression nicht Halt. Während das NS-Regime am 6. Juni 1939 mit einer Siegesparade in Berlin die Legion Condor feierte, hatte die 40-jährige Diktatur in Spanien gerade erst begonnen. Eine Diktatur, deren Spätfolgen die spanische Gesellschaft bis heute prägen.